Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Immer wieder VfL. Mit dabei ist der Tobi.
Hallo.
Und der VfL gewinnt weiter zu Hause. Und generell ist man momentan ganz gut in Form. Also ich habe jetzt mal diese Formtabelle gesehen. Ich glaube aus den letzten 6 Spielen und da ist man auf Platz 4.
Ja.
War das, glaube ich.
Ja, ich meine irgendwie sowas. Also das sieht sehr, sehr gut aus. Aber liegt eben vor allem daran, dass wir in den Heimspielen einfach momentan sehr, sehr viele Punkte holen. Am Samstag hat es auch geklappt gegen den SC Freiburg mit einem 2:1 Sieg. Und es war, glaube ich, auch das erste Mal in dieser Saison, hatte 1:8:8 zumindest auch geschrieben, meine ich, dass wir einen Rückstand drehen konnten.
Ja, stimmt sogar. Also mir fällt halt jetzt eigentlich nichts ein, wo man zurücklag und das dann drehen konnte. Vor allem dann gegen Freiburg. Gut, Freiburg formtechnisch jetzt nicht so gut unterwegs. Das war jetzt deren dritte Niederlage in Folge. Nichtsdestotrotz hat man ja, denke ich, ganz gut gesehen, warum sie da oben stehen, wo sie stehen. Nämlich auf Platz 3. Und eigentlich, so ehrlich muss man auch vorweg sein, der Sieg wäre schon nicht unverdient gewesen für Freiburg, weil sie hatten deutlich mehr Chancen, aber ein sehr, sehr guter Manuel Riemann konnte den VfL im Spiel halten.
Genau, du sagst es schon. Also ich glaube, jetzt ist Freiburg mittlerweile auf Platz 4. Vorher waren sie auf 3, aber weil Leverkusen sich jetzt noch vorbeigestohlen hat gegen Leipzig. Aber du hast schon recht gehabt, also Riemann wahnsinnig gut. Christian Streich ist auf der Pressekonferenz nach dem Spiel, hatte zum einen sehr positive Worte für den VfL und hat auch nochmal so das Ambiente in Bochum gelobt. Das findet er einfach schön da, Fußball zu spielen, das hat ihm Spaß gemacht. Aber das Ergebnis hat ihm natürlich absolut missfallen. Er war sehr verzweifelt, dass man mit so vielen guten Chancen gegen einen so überragenden Keeper dann das Spiel nicht gewinnt oder nicht zumindest einen Unentschieden mitnimmt. Und ja, ich meine, wir hatten schon, muss man sagen, das Glück, was uns vor allem in Leverkusen gefehlt hat, hatten wir dann vielleicht jetzt gegen Freiburg. Das war ja, ich glaube, also zweimal Pfosten, Riemann mehrfach bärenstark. Ich meine, klar, ein super Torwart ist dann auch Qualität und nicht nur Glück, ne?
Ja.
Trotzdem war es am Ende auch einfach ein bisschen Glück, dass das eben, ja, in der allerletzten Minute, da lenkt Riemann ja den Ball an den Pfosten und dann kommt er einem Freiburger irgendwie, glaube ich, sogar noch auf den Oberschenkel, aber der kann ihn eben nicht reindrücken aus 50 Zentimetern. Also das war ja nochmal vogelwild. Da haben wir auf der anderen Seite in der Ostkurve echt gedacht, was passiert denn hier? Und dann wurde der Ball rausgeschlagen und dann war endlich der Sieg in der Tüte. Und ja, das war sehr, sehr glücklich, aber auch, ja, am Ende nimmt man mit. Das sind die Punkte, die du holen musst, um irgendwie in der Liga zu bleiben. Und jetzt haben wir ja, wurde auch an vielen Stellen schon geschrieben, es bereits nach 13 Spieltagen geschafft, so viele Punkte zu holen wie Ückendorf in der ganzen letzten Saison.
Dass wir waren besser als der S04, was in München gesungen wurde, das nimmt hier langsam auch Fahrt an. Also diese Saison ist natürlich keine Meisterleistung, besser zu sein als die, wobei Fürth sich da vielleicht sogar schwer tun wird. Aber das ist schon, es freut einen einfach. Man kann es wieder den Schalker ein bisschen unter die Nase reiben, finde ich.
Ja, das auf jeden Fall. Vielleicht, bevor wir dann über die Szene des Spiels sprechen, können wir ja erstmal kurz über die Startelf quatschen. Da war nichts Überraschendes dabei. Es war am Ende genauso, wie wir es eigentlich uns überlegt hatten, dass Holtmann vermutlich reinrutscht. Blum war am Ende ja sogar gar nicht im Kader, so wie ich es gesehen habe. Ne? Ja. Insofern, ja, klar, wenn er nicht mal im Kader ist, dann wird er natürlich auch nicht in der Startelf stehen. Insofern, Holtmann kam rein und ansonsten ist alles so geblieben. Und das war dann, denke ich, auch erstmal die richtige Marschrichtung. Wobei man halt auch sagen muss, wir konnten, auch über das ganze Spiel gesehen, uns jetzt spielerisch nicht wirklich viele Szenen erarbeiten. Also man hat irgendwie gut, ja, mitgespielt,
nicht,
aber
nicht viele, aber ich finde so 1-2 Szenen waren schon dabei, wo man sich schön durchkombiniert hat. Eine Szene ganz recht am Anfang, wo Toto den Ball erobert, dann zu Löwen spielt, der lässt klatschen, dann spielt Toto zu Polter, der lässt klatschen und dann der Abschluss, der dann halt leider ein bisschen umplatziert war und wahrscheinlich hat auch ein bisschen der Druck dahinter gefehlt, aber an sich war das schon eine schöne Szene und ich glaube, in der Anfangsphase war das nochmal was. Klar, danach, Freiburg hat halt auch früh Druck gemacht, so wie ich es gesehen habe und dementsprechend Bochum ja gar nicht so wirklich da rauskommen lassen. In der zweiten Halbzeit hat man dann halt auch durch Balleroberungen eben mal hin das 1-1 schießen können, aber da können wir ja gleich nochmal drauf zurückkommen. Da war eben halt auch Holtmann beteiligt, der dann, wie du es gerade schon gesagt hast, in der Startelf stand und das war halt dann natürlich das Logische, wenn Blum nicht dabei ist, dann wird Holtmann spielen und dieses Tempo, was er mitbringt, das tut uns halt einfach immer gut.
Ja, zumal wenn er dann eben, wie jetzt, ist er dann auch schafft, eine Vorlage zu machen. Das war ja wirklich ein perfektes Timing bei der Szene. Vielleicht machen wir trotzdem erstmal das erste Tor. War ja nach dem Standard. Ich meine, dass Freiburg standardstark ist, war vorher auch allen bekannt. Und ja, da hat man es auf jeden Fall gesehen. Grifo hatte einfach einen super Fuß zum Reinbringen und eben die Innenverteidiger. Ich meine, in der ersten Halbzeit hatte auch Nico Schlotterbeck eine sehr, sehr gefährliche Kopfballchance, die knapp drüber ging. Und dann ja noch die Szene bei der Ecke, wo er dann irgendwie den Pfosten trifft. Also da sieht man eben, dass die Innenverteidigung da gerade sehr stark bei Standards ist. Und dann ist es eben am Ende Philipp Lienhardt, der den reinsetzt. Ja, war irgendwie absehbar, weil das dann irgendwie teilweise doch irgendwie ein paar zu viele Standards wurden. Und gerade die Szene fand ich sehr, sehr unnötig. Ich glaube, Elvis war das, der hatte einfach irgendwie den Gegner so ein bisschen umgerannt. Das war eigentlich an der Außenlinie dann ein völlig unnötiges Foul. Und dann geht man so in Rückstand und da habe ich echt gedacht, okay,
Ja,
wie soll das denn jetzt heute noch was geben, weil
vor
man
allem
ja,
gegen
ansonsten.
Freiburg, die halt ja mit einer stabilen Defensive daherkommen. Also erstmal, dass man sich nicht so viel erarbeiten kann, aber dann spielt man noch gegen Freiburg und dann denkt man sich ja, also die spielen das jetzt halt locker runter, vor allem mit dem Selbstvertrauen, was die eigentlich mitbringen. Und dann wurde es ja trotzdem zum Glück, muss man dann ja sagen, war es ja dann so, dass man recht schnell Freiburg den Ball früh abluchsen konnte. Das, was dann ja auch, was ich gerade schon mal angesprochen habe. Und dadurch dann mal den Abwehrriegel ein bisschen durchbrechen konnte, weil die dann nicht so ganz sortiert waren. Die waren im Vorwärtsgang. Und ich bin mir nicht ganz sicher. Ich glaube, Toto war es, der den Ball gewinnt. Und Gerrit, der dann halt perfekt durchsteckt auf Polter. Polter musste da nicht lange überlegen. Stürmerinstinkt schiebt den Ball durch die Beine von Flecken und trifft dann. Ich glaube, das ist das letzte Mal, hat er gegen Frankfurt getroffen. Heißt, ja, in Heimspielen trifft Polti sowieso gerne. Aber das ist halt genau das, was man gesagt hat. Wenn Polti nicht lange überlegen muss, dann ist er gefährlich. So, wenn er jetzt da aber halt auch nochmal ein, zwei Ballberührungen gehabt hätte, weiß ich nicht, ob der den dann reingemacht hätte. So, da fehlt, ich weiß nicht, was da fehlt, aber wir kennen es alle, das Problem.
Ja, auf jeden Fall. Aber da, ich meine, das war 3 Tore nach dem Rückstand. Drei Tore, genau. Nein, 3 Minuten nach dem Rückstand. Absolut wichtiger Zeitpunkt. Weil wenn man jetzt länger dann erstmal, ja, irgendwie hätte da irgendwie was zu machen und man merkt, man kommt irgendwie nicht so richtig vorne rein. Ich glaube, dann wären sie vielleicht schon irgendwann noch nervös geworden, die Bochumer. Und so ist es uns dann eben schon sehr, sehr schnell gelungen. Und das hat dann auch, also, ich sag mal, in der ersten Halbzeit war es ja 0-0. War jetzt nicht so ein spektakuläres Spiel. Und dann da mit dem Ausgleich, dann hast du ja direkt das Momentum auf deiner Seite. Dann wurde das Stadion auch nochmal lauter. Und dann hat man auch in den Minuten danach, finde ich, gemerkt, dass Freiburg so ein bisschen verunsichert ist. Also da hätte man durchaus eventuell schon ein bisschen eher noch, ja, vielleicht nachlegen können. Wobei da jetzt auch keine, wer weiß, wie guten Chancen hatten. Also ich meine, wenn man unsere Chancenverwertung ansprechen würde, die war ja in Ordnung. Also wir haben, Polter hat das Ding gemacht. Ich kann mich jetzt nicht an viele Szenen erinnern, wo ich dachte, oh mein Gott, den musst du doch reinschießen, ne? Also, das war in Ordnung. Man hat sich halt in Summe einfach nicht so viel erspielt, weil Freiburg es eben hinten auch gut verteidigt hat. Und ja, so blieb es dann eben erstmal länger bei dem 1:1.
Ja, das, was halt beim Leverkusen-Spiel quasi anders war, wo man halt schon eigentlich viel Abschlussszenen hatte, halt die nicht gut ausgespielt hat, jetzt hatte man gar keine, beziehungsweise sehr, sehr wenig, aber die, die man bekommen hat, auch im 16er, da hat man dann was draus gemacht, auch wenn das dann Tore waren, da können wir auf jeden Fall gleich nochmal drauf zu sprechen, wo du nicht denkst, dass daraus ein Tor entstehen muss. Freiburg war danach ja auf jeden Fall am Drücker, also da war dann nochmal deutlich, wie gut eigentlich Manuel Riemann ist, also was wir da für einen Keeper zwischen den Pfosten haben, wenn ich auch daran denke, wie der auseinandergenommen wurde in seiner Anfangszeit hier, wie er beleidigt wurde und egal was er gemacht hat, so also er war in jeder Niederlage war Riemann schuld, irgendwas hat er immer falsch gemacht, vielleicht hat er mal falsch geblinzelt oder so und jetzt rettet er uns da wirklich regelmäßig den Arsch in der Bundesliga, kann man so deutlich sagen. Ich glaube, er ist auch der Keeper mit den meisten gehaltenen Schüssen. Da bin ich mir nicht ganz sicher. Radetzky ist auf jeden Fall auch weit vorne mit dabei. Aber Riemann ist auch, ich glaube, auf Platz 2 mindestens dahinter. Hat jetzt auch an dem Spieltag, glaube ich, 10 Schüsse gehalten. War dann Liga-Bestwert. Also absolut, absolut krass, was er da wirklich abspult.
Ja, also diese 10 gehaltenen Dinger, das war für ihn auf jeden Fall der persönliche Bestwert in der Bundesliga. Ich weiß jetzt nicht genau, wie man das im Vergleich zu anderen Torhütern hatte, ob da auch der Beste war. Das will ich aber nicht ausschließen, denn er hatte sehr viele Szenen und hat die alle sehr gut gehalten. Also ich fand, gerade in der ersten Halbzeit waren eigentlich noch eher so ein paar irgendwie, da kam ich häufig, heißt der Schade
Ja.
von Freiburg? Ja, der kam häufig zum Kopfball und
Schade, dass du es nicht weißt.
hatten dann eben oft auf Riemann gesetzt. Und da hast du natürlich als Torwart, musst du halt da richtig stehen und den Ball eigentlich nur fangen. Da hast du nicht so viel zu tun. Aber eben, ja, in der zweiten Halbzeit dann wahnsinnig, wahnsinnig gut und hat da auf jeden Fall uns die 3 Punkte festgehalten. Das muss man ganz klar so sagen.
Dann kam ja auch bald ein Wechsel, also beim VfL, der dann ja auch nochmal ein bisschen Leben ins Spiel gebracht hat. Also erst war ja Miloš Pantovic und dann hat Sever Gamboula mehr Einsatzzeit nochmal bekommen, das, was er sich erarbeitet hat. Man hat es jetzt auch wieder nach dem Spiel auf Instagram gesehen, er arbeitet wirklich wohl sehr hart und da kannst du jetzt mehr zu sagen, weil du im Stadion warst, aber das hat man danach gelesen, zum Beispiel beim Kicker. Man hat es gesehen. Also der Mann ist sehr engagiert gewesen, der wollte sich da nochmal reinhauen. Und wie hast du denn Silver gesehen?
Ja, also ich meine, gegen Leverkusen bekam er ja seine erste Einwechslung wieder, da konnte er eigentlich keine Szenen sammeln so richtig. Jetzt, diesmal hat er eine Viertelstunde bekommen, ne? Ich glaube, kam er in der 74. Minute, also ein bisschen eher reingekommen, hat dadurch noch Zeit gehabt. Und ja, man muss am Ende sagen, also ich meine, Sebastian Polter hat das Tor gemacht, absolut wichtig. Wenn ich jetzt aber alle anderen Szenen, außer das Tor, jetzt vergleiche zwischen den beiden, dann muss ich sagen, hat mir in dem Spiel Ganvula viel besser gefallen. Weil Polter, ich weiß nicht, gegen Mainz bei seinem ersten Spiel und so, am Anfang der Saison, da hat er das irgendwie auch ganz gut gemacht, aber mittlerweile ist es so, eigentlich bei jedem langen Ball von Riemann nach vorne, er stellt sich immer nur in den Gegenspieler und schirmt den weg, sodass der nicht an den Kopfball kommt. So schön, so gut, aber dann ist halt kein anderer Bochumer mehr vorne und das bringt nichts, dann ist der Ball auch weg. Ja, also er versucht eigentlich nie zum Kopfballduell zu gehen am Ende und wenn er es versucht, dann springt er entweder zu früh ab oder zu spät. Also dass der mal ein Kopfballduell irgendwie so richtig gewinnen konnte und verlängern konnte und den Ball mal vorne sichern konnte, kann ich mich wirklich nicht dran erinnern. Vielleicht war da eine Szene, aber es waren auch sehr, sehr viele, wo es eben überhaupt nicht geklappt hat. Und dann habe ich im Vergleich 15 Minuten Ganvula gesehen, der da mehrfach solche Dinger dann eben entscheidend verlängert hat, damit, ja, mit seiner gewaltigen Sprungkraft das dann auch mal genutzt hat, seine Größe eingesetzt hat, Bälle eben entweder festgemacht oder verlängert hat. Also eine Szene, die von ihm dann nicht optimal war, da hat er so ein bisschen, da wollte er ein bisschen viel, hat er dann so ein bisschen gedribbelt in der Seitenlinie, hat dann den Ball verloren. Aber ansonsten fand ich seine Einwechslung wirklich super. Und er hat ja auch beim 2:1 eine, ja, mitentscheidende Rolle gespielt, würde ich sagen, indem er Philipp Lienhardt da ordentlich unter Druck gesetzt hat, wodurch der
Genau.
dann den, ja, Ausrutscher hat so ein bisschen und der Ball bei Pantovic landet.
Genau da, das war halt auch das, worauf ich dann zu sprechen kommen wollte. Also, Sever hat Eigenwerbung betrieben und hat gezeigt, dass er Polti demnächst unter Druck setzen wird, wenn er weiter so privat trainiert und das erkennt Thomas Reis ja, wir alle wissen, Thomas Reis erkennt Leistung an, dann würde es mich auch nicht wundern. Ich habe es jetzt schon gegen Freiburg gesagt, dass das eventuell passieren könnte, aber wenn er dann gegen Augsburg in die Startelf rutscht, ich denke, bei der Pressekonferenz vor dem Spiel werden wir da wieder mehr erfahren, wie auch das Training war und so weiter. Aber wenn er da sich so ins Zeug legt, wenn er auch dann wirklich jetzt die Woche durchzieht privat, dann wird Silver sehr wahrscheinlich ein Startelf-Kandidat sein für Augsburg, hat eine super Leistung gebracht. Und du hast es gesagt, dann da Lienhardt unter Druck gesetzt, das ist ja auch das, was er mitbringt, dieses Tempo, was wir in der zweiten Liga schon gesehen haben, trotz seiner Größe immer noch so schnell zu sein, was dann sehr wahrscheinlich auch viele Verteidiger unterschätzen, weil die sehen, oh, ein großer, bulliger Stürmer, ich habe ein bisschen mehr Zeit und auf einmal ist er direkt vor deiner Nase, dann rutschst du mal eben aus wie Lienhardt. Und wenn dann der Ball noch zu Miloš Pantovic kommt, der ja gerne mal aus großen Distanzen trifft, wie man jetzt festgestellt hat, dann wird es gefährlich. Also, irgendwer hat es geschrieben, ich glaube auf Twitter war es, Miloš Pantovic muss man eigentlich dann schon, sobald er die Mittellinie berührt, in Manndeckung nehmen und nicht erst irgendwie am 16er. Also was er da jetzt an zwei Heimspielen hintereinander für Traumtore gemacht hat, er macht sich einfach selber Konkurrenz zum Tor des Monats.
Ja, Wahnsinn, ne? Also ich meine, klar, natürlich, in beiden Fällen war der Torwart eben entweder nicht im Tor oder zu weit vor dem Tor. Trotzdem, also das ist schon kurios. Ich meine, dass überhaupt mal ein Bundesliga-Profi innerhalb von 2 Wochen zwei so Tore schießt aus Distanzen, das muss er ja auch erstmal schaffen. Ich weiß nicht, ob es sowas schon mal gegeben hat. Bestimmt gab es da irgendwen. Aber dass es dann eben gleich deine ersten beiden Bundesliga-Tore sind und du quasi sonst noch nicht getroffen hast, das ist schon echt kurios. Also das ja, ist eine wahnsinnige Qualität. Was ich bei dem Tor vor allem hervorheben möchte, das hat Reis auch auf der Pressekonferenz nach dem Spiel gesagt, dass Miloš da eben total schnell geschaltet hat. Also es ist ja oft genug, wenn man im Stadion ist oder Fußball guckt oder so, und dann kommt ein Ball auf den Stürmer. oder irgendjemand läuft mit dem Ball. Dann kommt irgendwann der Moment, wo du dir denkst, schieß doch, oder du rufst es sogar im Stadion oder so, dann rufen sie ja manchmal auch ganz viel, das hört man ja dann auch. Aber da, ich habe überhaupt nicht gedacht, schieß doch. Der Ball war schon in der Luft, als ich überhaupt realisiert habe, okay, der kann jetzt schießen. Also der hat so schnell reagiert und den dann so perfekt gesetzt, dass du wirklich nur den Ball auf dich zukommen sahst und irgendwie gesehen hast, okay, der kommt ziemlich gut und dann fällt er ins Tor und Milos dreht wieder ab zum Jubeln.
Der hat,
Wahnsinn.
er hat ja nicht dann, als er im Tor war, abgedreht, sondern du siehst das in der Wiederholung. Ihr müsst euch mal, ich glaube, das war vom ZDF, die Wiederholung angucken. Die haben so eine geile Kamera, wirklich von hinten genau drauf. Du siehst, wie Milos den Ball trifft und er dreht ab zum Jubeln. Er weiß, als der Ball seinen Fuß verlässt, der geht rein. Ich glaube, das sagt er danach ja auch, dass er ziemlich selbstbewusst war und sich ziemlich sicher war, dass der reingeht. Und dann überlupft er den Keeper, wie Thomas Reis da schon gesagt hat, wie du das jetzt auch erwähnt hast. Einfach, dass er im Kopf so schnell schaltet. Das ist was, das kann man nicht lernen und das kann uns auch in der Zukunft enorm weiterhelfen, wenn du einfach so jemanden hast, der halt dieses direkte, also sei es jetzt beim Abschluss einfach, dass du den Ball direkt nehmen kannst, dass du solche Situationen schnell liest, aber auch beim Passen. Milos ist ja jemand, man hat es jetzt gemerkt, der sich im Zentrum deutlich wohler fühlt. Und wenn du da dann halt den Ball direkt spielen kannst, dann ist es noch umso besser. So, ich bin mal gespannt, wie da seine Entwicklung weitergeht. Aber eine Sache sage ich dir, wenn Miloš Pantovic nicht das Tor des Monats bekommt, dann ist es, dann ist es genauso frech, wie dass jetzt Lewandowski nicht den Ballon d'Or gewonnen hat. Denn das ist nämlich Messi geworden. Nur um hier kurz aktuelle News reinzubringen. Ich glaube, du wusstest das noch gar nicht.
Ja, ich habe mitbekommen, dass heute Abend ist, das war irgendwie absehbar, ne? Dass es am
Ja.
Ende wieder Messi wird, aber ja.
Das ist off-topic, ist unverdient. Ich glaube, da stimmen uns alle zu. Aber es wäre genauso unverdient, wenn Milos Pantovic nicht das Tor des Monats bekommt. Fast
Ja, ist
genauso
halt
ein
echt so ein
wichtiger
bisschen die
Preis.
Frage, welches der beiden Tore da am Ende die besseren Chancen hat, ne? Also, dass beide halt irgendwie unterschiedlich, so vom Stil an sich. Den anderen musste er halt noch weiterschlagen. Bei diesem hier würde ich aber schon sagen, war es noch ein bisschen schwieriger, sage ich mal, weil er eben bei dem anderen hat er so ein bisschen Zeit gehabt, konnte gucken in Ruhe und hat ihn dann abgeschlossen. Ich meine, du musst den Ball trotzdem erstmal so genau so weit bringen, keine Frage. War auch ein super Tor, was ein Tor des Monats absolut verdient hätte. Aber andererseits bei diesem hier eben so schnell geschaltet, den Ball direkt perfekt genommen, über den Torwart in dem hohen Bogen. Also für mich war das hier sogar eigentlich noch ein Ticken schöner, weil eben auch noch das absolut spielentscheidende, ne? Ich meine, gegen Hoffenheim war das am Ende, das hat den Sack zugemacht, aber diesmal hat uns das ja am Ende die 3 Punkte gebracht.
Ja, gab es das eigentlich schon mal, dass derselbe Spieler zweimal für das Tor des Monats im selben Monat nominiert wurde?
Wüsste ich
Bestimmt.
nicht, aber also kann es
Ja.
bestimmt schon mal gegeben haben, ne?
Also wird
Aber
dann, wenn's so kommen wird, dann wird die Sportschau da safe irgendwas sagen. Aber ich könnte mich auch nicht entscheiden. Sage ich dir ganz ehrlich, ich könnte mich nicht entscheiden, wer das bekommen sollte, welches der beiden Tore besser ist. Das eine war natürlich spielentscheidender, das war natürlich auch technisch ein bisschen anspruchsvoller, das andere aber war mit links und Milos ist Rechtsfuß, das darf man ja auch nicht vergessen. Und war aus einer größeren Entfernung. Der muss dann auch erstmal so setzen, weil der Winkel war auch nicht ideal, dass er sich direkt reindreht und nicht irgendwie an Tempo verliert. Du hattest natürlich einen Gerrit, der den Ball safe eingeholt hätte, aber beide Tore sehr anspruchsvoll. Welches es am Ende wird, bleibt abzuwarten. Mal gucken, ob beide nominiert werden oder ob es am Ende doch nur eins wird.
ja, muss man abwarten. Ich glaube, ich hab die Highlights nicht gesehen. Ich glaube, bei Schalke gab es auch irgendwie ein Hackentor, was wohl recht gut gewesen war. Aber ja, muss noch mal abwarten. Wäre auf jeden Fall sehr schön, wenn Milos da für diese beiden geilen Szenen, die das Stadion zum Beben gebracht haben, dann auch noch mal eine individuelle Auszeichnung bekommen würde.
Ja, das stimmt. Und das werden wir bald erfahren. Oder halt, ich denke mal, Mitte Dezember werden wir erfahren, ob es da vielleicht noch irgendwas geben wird. Aber Milos hat auf jeden Fall auf sich aufmerksam gemacht. Und die Fans feiern ihn auch. Er wurde zum zweiten Mal nach dem Spiel gefeiert. Also generell, der VfL macht ja momentan Spaß. Und das macht umso mehr Spaß dann. Jetzt mit Blick auf die Tabelle müsste man ja fast meinen, so wie man da gewonnen hat, man konnte Freiburg besiegen, man konnte Hoffenheim besiegen, müsste man sich da unten ein bisschen abgesetzt haben vielleicht, aber nein, Pustekuchen, die haben auch alle gepunktet, außer Fürth und Bielefeld. Dementsprechend ist der Abstand vielleicht ein bisschen größer geworden zu Augsburg, zu dem man ja jetzt am Wochenende fährt. Also wieder ein enorm wichtiges Spiel steht an für den VfL.
Ja, also wir haben, ich meine, du hast gerade schon gesagt, Bielefeld und Fürth, also wir haben erstmal zum direkten Abstiegsplatz erstmal einen guten Puffer. Ich meine, da kann man sich auch nicht drauf ausruhen, aber es ist ja schon mal ein sehr guter Stand jetzt zu diesem Zeitpunkt der Saison. Da hat man eben nicht schon, wenn wir jetzt eben auf 17 stehen würden, wird das ja wird ganz andere Stimmung sein. Vor allem in der Mannschaft, ich sag mal, ich glaube, die Fans würden weiterhin ja erstmal supporten, aber irgendwann wird man halt auch nervös. Ist halt einfach so, wenn man da unten steht. Und so ist halt die Stimmung im Team super. Und ja, jetzt haben wir ja in den nächsten Wochen noch erstmal gegen Augsburg direkt am Samstag, genau, hast du gerade gesagt. Und dann haben wir ja kurz darauf dann auch noch, ich glaube 10 Tage später oder so, spielen wir dienstagsabends in Bielefeld, was ja dann auch nochmal, ja, so, je nachdem, wie es dann jetzt weitergeht, aber es ist auf jeden Fall trotzdem irgendwie eine Art 6-Punkte-Spiel, was absolut wichtig ist. Und da kann man jetzt in den beiden Spielen vor Weihnachten noch sehr entscheidende Schritte machen oder eben doch nochmal, ja, richtig reinrutschen, ne?
Ja, das stimmt. Und da bleibt es abzuwarten, wie man dann am Ende des Jahres darauf guckt. Aber es sind wichtige Spiele und vielleicht kann man auch noch mal den Nachbarn ein bisschen ärgern. Also es wird spannend. Mal gucken, wie das mit der Fansituation ist. Da wird's natürlich gibt's momentan noch keine neuen Infos. Sobald es da was gibt, werden wir hier natürlich darüber reden. Aber da es jetzt momentan nichts gibt, bleibt es abzuwarten. Dementsprechend mal schauen. Jetzt steht erstmal das wichtige Spiel gegen Augsburg an. Da müsste eigentlich der nächste Auswärtssieg her, der zweite in dieser Saison. Also mal schauen, wie es da läuft. Und ansonsten würde ich mich hier verabschieden, Tobi. Du auch?
Genau, ja.
Dann hören wir uns beim nächsten Mal. Auf Wiedersehen.
Bis dahin. Ciao, ciao.